Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ich bin in Theben, Ägypten, geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam, im Rheinland.
Die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler trennte das literarische Ich als Prinz Yusuf von Theben vom biografischen Ich als Elisabeth Schüler, geboren im Februar 1869 in Elberfeld, im heutigen Wuppertal also. 150 Jahre nach ihrer Geburt, im aktuellen Jubiläumsjahr, ehrt man Lasker-Schüler in ihrer Geburtsstadt mit zahlreichen Veranstaltungen, auch mit einer großen Ausstellung im von der Heydt-Museum. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem haben wir es heute mehrfach mit Bilokalitäten zu tun. Die lustigen Weiber von Windsor wurden in Berlin an der Lindenoper neu inszeniert und die Geschichten vom Wienerwald kamen in Bochum neu auf die Bühne. Und zuletzt berichten wir vom Pariser Tulpenstrauß des Jeff Koons. Heute wurde die umstrittene Skulptur enthüllt. Willkommen zu Kultur heute mit Marja Elmenreich. Zuerst also nach Wuppertal, wo erst 45 Jahre nach ihrem Tod der schreibenden und bildenden Künstlerin Else Lasker-Schüler ein Denkmal gesetzt wurde. Im Jahr 1990 war das. Da möchte man gleich an die sprichwörtliche Prophetin im eigenen Land denken, an die oftmals verspätete Würdigung großer Frauen und Männer in ihren Geburtsstädten oder einstigen Wohnorten. Das eigene Land, das hatte Else Lasker-Schüler verlassen müssen. Die Tochter jüdischer Eltern war vor den Nationalsozialisten über die Schweiz nach Palästina geflüchtet. Es ist der Name ihres literarischen Alter Ego, der ab diesem Wochenende über einer großen Ausstellung im Wuppertaler von der Heydt-Museum steht. Prinz Yusuf von Theben und die Avantgarde heißt sie. Mein Kollege Stefan Goldehoff hat sie schon gesehen, ist jetzt bei mir im Studio. Herr Goldehoff, geht es in dieser Ausstellung um dieses künstlerische Prinzen-Ich oder geht es um die eigentliche Else Lasker-Schüler, also das biografische Ich?
Ach, wenn sich das immer so klar trennen ließe, Frau Elmenreich, das tut's eben irgendwann nicht mehr. Und das ist das Faszinierende, sowohl an dieser Ausstellung als auch an der Persönlichkeit Else Lasker-Schülers. Sie hat dieses Alter Ego wirklich gelebt, in einer Konsequenz, wie ich sie kaum kenne. Sie schreibt Briefe als Prinz Yusuf von Theben. Sie zeichnet sich selbst als diese Kunstfigur, die wahrscheinlich auch sowas wie eine Traumfigur gewesen ist. Ihre Freunde reden sie so an. Also das lässt sich nicht mehr trennen und das ist in der Ausstellung gar nicht anders zu machen, als dass dort auch keine Trennung stattfindet. Natürlich liegen in den Vitrinen die Bücher und die Gedichtmanuskripte, auf denen schön brav Else Lasker-Schüler steht. Und dann hebt man aber die Augen und sieht die Zeichnungen an der Wand. Und dann ist man in Theben und dann sieht man den Prinzen. Und dann sieht man die Kamele und die Elefanten, die sie gezeichnet hat. Und den Häuptling mit seinen Söhnen und die Indianerinnen und den Schlangentänzer und was da noch so alles ist. Es ist wirklich ein eigenes Universum, ein eigener Kosmos, den sie da geschaffen hat. Dichtend, aber eben auch zeichnend.
Woher kam diese Leidenschaft für das Fremde, für das Ferne? Hat sie sich fernab von Wuppertal, später dann von Berlin gewünscht?
Ich glaube, dass das schon zum einen tatsächlich mit ihrer biografischen Herkunft zusammenhängt, mit der über alles geliebten Mutter, die Geschichten und Märchen erzählt hat. Jüdische Identität ist gelebt worden. Es war eine assimilierte Familie, also keine orthodoxe, aber man war sich des Jüdischseins schon auch immer bewusst und möglicherweise hing damit dann auch ein bestimmtes Fernweh zusammen. Nein, ich glaube, dass es tatsächlich reale Hintergründe hat, aber das ist auch die Sehnsucht, der ewige Wunsch nach poetischen Welten, nach poetischen Ländern und nach poetischen Freunden. Sie hat ja auch alle Freunde, alle Bekannte, die sie hatte, ob das nun Franz Marc war oder Gottfried Benn oder Dichterfreunde wie Münona. Allen hat sie Fantasienamen gegeben und alle hat sie in dieses Universum mit einbezogen. Es ist absolut faszinierend.
Mit hineingezogen förmlich, möchte man sagen. Ja, sind diese Freunde, ist das die Avantgarde, von der die Rede ist, in dem Ausstellungstitel, die also auch vorkommen in der Ausstellung?
Ja, und das ist schön an dieser Ausstellung. Also man begreift ja häufig, wie groß und wie bedeutend eine Künstlerin, ein Künstler gewesen ist, immer dann, wenn man sieht, in welchem Umfeld sie sich bewegt hat. Und das geschieht in Wuppertal nicht in der Form, dass man sie abgrenzt und sagt, das war das Konventionelle, das waren die nicht so Verrückten wie Else Lasker-Schüler, sondern man zeigt die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die eigentlich genauso progressiv waren. Da hängen Bilder von Jawlensky und von Kandinsky und von Kokoschka und Franz Marc. Da sind Skulpturen von René Sintenis, von Milli Steger, die man heute kaum noch kennt. Da sind Papierarbeiten von Paul Klee und Georges Gross. In deren Umfeld hat sie sich einfach, als sie sich entschieden hatte, den eigentlich doch ungeliebten Arztehemann in Berlin schnell wieder zu verabschieden, verlassen, stattdessen anzubändeln mit dem Galeristen Georg Levin, dem sie den Fantasienamen Herbert Walden gegeben hat. Mit denen war sie täglich umgeben, im romanischen Café, im Café des Westens. Das war ihr tägliches Leben. Und das Wuppertaler Museum, und das sage ich nun nicht, weil ich in der Stadt geboren bin, hat eine so irrsinnig gute Sammlung, auch wichtige Werke der klassischen Moderne, dass man das mal eben alles aus dem Ärmel schütteln und nebenbei noch mitzeigen kann.
Sie haben gesagt, Sie sind gebürtiger Wuppertaler, kennen also das Schaffen, das Leben von Else Lasker-Schüler schon lange und gut. Haben Sie trotzdem in dieser Ausstellung noch was Neues über Sie erfahren, was gelernt?
Naja, es gibt auch zu Else Lasker-Schüler so einen Mythos, wie um viele Künstlerinnen und Künstler, nämlich sie war eine ewig Getriebene, sie hat immer reagieren müssen auf die widrigen Lebensumstände, sie war eine brillante Dichterin, sie hatte auch Erfolg, aber irgendwie nie Geld, also immer arm, musste immer gegen ihre Verleger protestieren, gebt mir doch noch mehr Geld, es gibt Postkarten von ihr, da steht drauf, ich habe eine Überweisung von 3,50 Euro bekommen, was soll ich davon halten, Freunde haben für sie gesammelt, Auktionen veranstaltet, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass ihre Kunst trotzdem völlig autonom ist. Die Zeichnungen, über die wir gesprochen haben, die kommen nicht erst mit dem Exil, mit der Emigration, die kommen schon in den 10er, 20er Jahren. Die Gedichte, die diese ganz eigene Welt schaffen, die reagieren auf nichts. Das war eine sehr starke, sehr autonome Frau, die, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einen völlig eigenen Kosmos geschaffen hat.
Stefan Goldorf war das über Prinz Yusuf von Theben und die Avantgarde. Die Ausstellung zum 150. Geburtstag von Else Lasker-Schüler ist ab diesem Wochenende und bis Mitte Februar im von der Heydt-Museum in Wuppertal zu sehen. Vielen Dank. Ja, wo wir es gerade von Termin und Daten haben, der 3. Oktober ist an der sogenannten Lindenoper in Berlin gesetzt. Am Tag der Deutschen Einheit feiert die Politik- und Kulturprominenz Jahr für Jahr die erste Premiere der Saison. So ist es offensichtlich der ausdrückliche Wunsch des Generalmusikdirektors Daniel Barenboim. Wo Staatsoper draufsteht, soll schließlich auch staatstragendes Publikum verkehren. Diese Vermutung liegt nahe. Für den gestrigen nationalen Feiertag hatte sich Barenboim allerdings etwas Lustiges ausgesucht. Otto Nicolais sogenannte Spieloper Die lustigen Weiber von Windsor aus dem Jahr 1849 nach der gleichnamigen Shakespeare-Komödie. Die Geschichte vom finanzschwachen Falstaff, der gleich zwei Damen umgarnt, um an Geld zu kommen. Nicolais Oper war lange Zeit höchst beliebt, ist aber dann in der Versenkung verschwunden. Regisseur David Bösch hat sie nun für die Lindenoper reanimiert. Ob das geglückt ist, das weiß unser Opernkritiker Uwe Friedrich.
In einer trostlosen Vorortsiedlung trinken Frau Flut und ihre Nachbarin Frau Reich sich den Vormittag schön. Kann man auch verstehen, denn zwischen Plastikstühlen, Gartengrill und Wäschespinne bleiben Witz und heitere Laune schnell auf der Strecke. Da mag Frau Flut sich List und Übermut noch so sehnlich herbeiwünschen. Von Regisseur David Bösch und Bühnenbildner Patrick Bannwart wird die Geschichte vom dicken Ritter Falstaff in eine besonders trostlose Ecke der 80er Jahre gesteckt und versandet dort ziemlich schnell. Zwischen RTL Frauentausch und Al Bundys schrecklich netter Familie ist nicht viel Platz für subtilen Humor. Stattdessen gibt es nur Posse und Klamotte, billige Lacher und Schenkelklopfhumor auf Kosten der ohnehin Unterlegenen. Wenn der im Grunde nicht unsympathische Säufer und Schwerenöter Falstaff nämlich aussieht wie ein Obdachloser aus der berüchtigten Berliner U-Bahn-Linie 8 zwischen Alexanderplatz und Cottbusser Tor, dann ist das eine fatale Fehldeutung durch das Regieteam, denn es zerstört den sozialen Ort der Komödie. Sowohl bei Shakespeare als auch bei Nicolai steht Falstaff sozial deutlich über den Familien Flut und Reich. Wenn die Frauen sich gegen die Avancen dieses Ritters wehren, ist es nicht nur komisch, sondern auch mutig und subversiv. Einen sozial so weit abgestiegenen wie diesen Staatsopern-Falstaff weiter zu demütigen, ist hingegen im wirklichen Leben unverzeihlich, auf der Bühne mindestens geschmacklos. So etwas hat das Team um Regisseur Bösch wahrscheinlich nicht ausdrücklich gewollt. Es unterläuft ihm einfach aus Achtlosigkeit. Ebenso wie die unkommentiert dargestellte häusliche Gewalt oder die Bloßstellung des Ausländers. Der Franzose spricht mit Akzent. Haha, sehr lustig. Selbst der möglicherweise emanzipatorisch gemeinte Schlussgag, dass auch Dr. Cajus und Junker Spärlich die wahre Liebe finden, und zwar miteinander, wird dadurch entwertet, dass die beiden Männer dafür vom Kostümbildner Falco Herold vollkommen unmotiviert in Glitzertütüs und hochhackige Schuhe gesteckt werden. Guck mal, wie witzig diese Schwuchteln. Kurz gesagt, eine denkfaule und selbstgefällige Inszenierung, die immer schlimmer wird, je länger man darüber nachdenkt. Doch es gibt auch Lichtblicke, Momente, in denen aufscheint, wie komisch und abgründig die deutsche Spieloper noch immer sein kann. Der Bariton Michael Volle als eifersüchtiger Herr Flut gestaltet jede Phrase musikalisch durch, hat bei allem Lächerlichen auch etwas Gefährliches, wenn er in perfektem Timing mit der famosen Mandy Friedrich die Ehegeplänkel auskämpft. Die Mezzosopranistin Michaela Schuster ist eine wunderbar prollige Nachbarin mit spürbar Spaß an der Klamotte. Der Bass René Pape darf in der Titelpartie hingegen nur im Bademantel herumstapfen und liefert auch gesanglich eine eher pauschale Interpretation des schweren Öters. Pavol Breslik und Anna Prohaska bleiben blass als junges Liebespaar. Sie alle kriegen allerdings auch durch Generalmusikdirektor Daniel Barenboim Blei an die Schuhe gehängt. Der schaut nämlich mit der Staatskapelle durch die ganz dicke Wagner-Brille auf die Partitur. Das ist zwar minutiös gearbeitet, aber durchweg zu schwer, zu unbeweglich für eine leichtfüßige Komödie, oft auch schlicht zu laut. Und so muss wieder einmal ein selten gespieltes Werk gegen die Berliner Opernmacher in Schutz genommen werden. Eigentlich ist Nikolais Die lustigen Weiber von Windsor nämlich ein gutes Stück, man müsste ihm nur vertrauen. So kommt dem Betrachter ein anderer Shakespeare-Titel in den Sinn, nämlich Viel Lärm um nichts.
Uwe Friedrich, alles andere als begeistert von David Böschs Inszenierung Der lustigen Weiber von Windsor, zu sehen an der Staatsoper Unter den Linden. Das trostlose Umfeld, in das David Bösch die eher unlustigen Windsor Weiber platziert hat, das scheint eigentlich wie gemacht für Ödön von Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald. Denn der anheimelnde Titel dieses Theaterstückes aus dem Jahr 1930 lockt einen in die falsche Richtung. Es geht nämlich nicht um Heurigenromantik oder Wanderidylle, vielmehr um eine dumpfe, verrohte Gesellschaft, ohne Moral, Mitgefühl, ohne Menschlichkeit. Horvath hat seine Wiener Waldgeschichten also in den fiebrig flirrenden Zwischenkriegsjahren verfasst. Seine Regieanweisung, dass das Stück in unseren Tagen spiele, die unterstreicht aber nochmals die Allgemeingültigkeit der furchteinflößenden Geschichten. In Bochum hat mit Karin Henkel, eine der derzeit erfolgreichsten deutschen Regisseurinnen, jetzt Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald neu inszeniert. Dorothea Markus hat die Premiere besucht.
Schwarze Schicksalsfäden hängen vor dem riesigen halben Totenschädel im Hintergrund. Seine gähnend leeren Augen machen bei Karin Henkel von vornherein klar, dass man im lieblichen Wien dem Unglück nicht entgehen kann. Greinend hängt der fies blickende Gigolo Alfred auf dem Schoß seiner Mutter und hat das Messer schon im Anschlag. Aus Plastikfolien wickeln sich dann die übrigen Figuren und sind von Anfang an keine Menschen, sondern totes Fleisch. Und zugleich monströse Karikaturen, ein Rittmeister, den der Krieg zur verbrannten Monstermaske zugerichtet hat, die geld- und männergeile Trafikantin Valerie in rotem Leder, grellrot geschminkt, darf immerhin mal an das schwierige Altern einer Frau erinnern. Ein scharf gescheitelter Jungnazi in hellbrauner Hitlerjugendkluft. Die garstige, schwarzverschleierte Großmutter. Der heruntergekommene und patriarchale Scherzartikelverkäufer, genannt der Zauberkönig, in schlechtem Anzug und zottiger Langhaarfrisur. Er ist der Vater von Marianne, der einzigen Lichtgestalt. Sie träumt von einem besseren Leben und soll doch an den selbstzufriedenen Metzger Oskar in blutiger Schürze verheiratet werden, der sich am riesigen Schweinekadaver zu schaffen macht.
Ich weiß, dass das nicht alles ist. Diese stille Straße im 8. Bezirk. Das Haus hat mal uns gehört, jetzt nicht mehr. Die Wirtschaftskrise. Und jetzt soll ich heiraten. Den Sohn vom Metzger, ein Fleischhauer. mein Körper gehört mir.
Du denkst zu viel.
Ganz heutig wirkt es zunächst nicht, wie Marianne im rosa Mädchenkleid vergeblich von ihrer eigenen Tanzschule träumt und als einzigen Ausweg aus der Zwangsheirat den windigen Alfred sieht. Doch Alfred gezeigt in stets lauernd verschlagen flackernder Haltung von Ulvi Theke ist Mariannes Unglück. Er lässt sie verarmen, gibt das Baby zur Großmutter, wo es stirbt, lässt Marianne im Erotikclub tanzen. Fast landet sie in der Prostitution, dann wirklich im Gefängnis und kehrt schließlich zurück zur gruseligen Familie. Surreale und unheimliche Elemente verfremden den trostlosen Abend. Das Baby ist eine plärrende Puppenmaschine, ein Skelett thront über ihnen, als sie wie ein fratzenhaftes Standbild zusammen in den Brunnen auf der Bühne fahren. Nur Marianne zeigt so etwas wie psychologische Entwicklung. Würdevoll und traurig tapfer wird sie von einer großartigen Marina Galitsch gespielt. Doch auch sie ist nicht ganz von dieser Welt, wenn sie mal in die Gefriertruhe springt und dann in achtfacher rosa Klonung wieder herausspaziert. Bald sind wir in all unserer dumpfen und brutalen Ignoranz ohnehin der maschinellen Reproduktionsgenetik erlegen. Machtlos wie Marianne vor der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Oder werden rechte Machtbünde der Welt eine ganz andere Wendung geben? Mit heutig klingenden Botschaften tritt der zackige Jurastudent und Nazi auf und tanzt einen furchterregenden Evolutionskreis um die Drehscheibe. Vom Schimpansen auf allen Vieren zum aufrechten Hitlergruß zeigt er eine direkte, logische Linie.
Ich bin keine Ausnahme, merkt euch das. Aus einer Handvoll Menschen ist eine Bewegung erwachsen. Ich sage ganz klar, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt.
In Bochum wird an diesem Abend brillant gespielt, grandios bebildert, düster gewarnt und die Geschichte von Marianne dennoch texttreu erzählt, ohne allzu deutliche Aktualisierungen. Als Gesellschaftsanalyse bleibt die Inszenierung zuweilen in der Karikatur stecken. Dennoch erzeugt Karin Henkel eine atmosphärische Abgründigkeit, die durch Mark und Bein geht. Ein gruseliger, allzeitgültiger Totentanz. Bilderreich und souverän erzählt er, wie wenig man selbst noch ausrichten kann, wenn einmal Dummheit und Willkür die Macht übernehmen.
Dorothea Markus über Ödün von Horváths Geschichten aus dem Wienerwald, inszeniert am Bochumer Schauspielhaus von Karin Henkel. Mit Inszenierungen kennt sich der US-Künstler Jeff Koons aus. Groß und bunt, glitzernd und funkelnd, the more the better. Kein Wunder also, dass man ihm Eigenmarketing oder vielleicht besser Ego-Marketing unterstellt hat, als seine Pläne für eine Gedenkskulptur in Paris öffentlich wurden, in Erinnerung an die Anschlagsopfer der Jahre 2015 und 16. Eine Hand, die Tulpen überreicht, ganz bewusst angelehnt an die Hand der Freiheitsstatue in New York, die die Fackel der Erleuchtung in die Höhe hält. Sie war einst ein Geschenk der Franzosen an die US-Amerikaner gewesen. Das Bouquet of Tulips sollte also eine Art Gegengeschenk verstanden werden. Nach viel hin und her wurde heute die umstrittene Hochglanzplastik in Paris enthüllt. Der Künstler war da, auch jede Menge Politprominenz und unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König.
Die Kontroverse ist vorbei, nun steht er da, der Tulpenstrauß des Jeff Koons. Im Garten des Petit Palais zwischen den Champs-Élysées und der Seine steht er auf einem Kalksteinsockel. Gehalten von einer Hand ist er über 12 Meter hoch, mehr als 8 Meter breit, mehr als 10 Meter tief. Aus Aluminium und rostfreiem Stahl gebaut, wiegt er fast 34 Tonnen. 11 Tulpen sind es, eine fehlt zum Dutzend. Diese Leerstelle macht für Jeff Koons den Kern des Werkes aus.
Bouquet of tulips is a symbol of offering.
Mein Blumenstrauß ist ein Symbol des Gebens, repräsentiert durch die ausgestreckte Hand, die mehrere Tulpen überreicht. Die Blumen repräsentieren die stets neue Vitalität des menschlichen Geistes, aber eben auch einen Verlust. Der Strauß hat nur 11 Blumen, die fehlende 12. wird immer den Verlust repräsentieren, den die Pariser Terroranschläge hinterlassen haben.
The missing 12th will always represent the loss that occurred from the attacks.
Diesem Anspruch, mit seinem Werk an die Opfer der Anschläge erinnern zu wollen, standen viele Vertreter der Opferverbände lange Zeit mehr als skeptisch gegenüber, zumal sie an den Planungen nicht beteiligt wurden. In Kritiken und Polemiken hatten Journalisten und Kolumnisten Jeff Koons vorgeworfen, mit seinem Werk nur Selbstvermarktung zu betreiben, auch weil er das Bouquet of Tulips zunächst in der Nähe des Eiffelturms aufstellen wollte, wo mit Abstand die meisten Paris-Touristen zusammenkommen. In einem Interview mit dem Figaro hat Jeff Koons die entstandene Debatte jetzt bedauert. Er betonte, mit der Skulptur keine finanziellen Interessen zu verfolgen. Die Verwertungsrechte habe er den Opferverbänden und der Pariser Stadtverwaltung überlassen. Bei der kurzen Feierstunde vor der Enthüllung des Kunstwerks gaben sich alle Beteiligten erkennbar Mühe, dessen tatsächliche Entstehungsgeschichte noch einmal in Erinnerung zu rufen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo: Ich weiß noch, wie ich mich in diesen schrecklichen Momenten nach den Anschlägen gefragt habe, wie ich als Bürgermeisterin dazu beitragen kann, dass wir, die wir so schwer getroffen wurden, gemeinsam wieder aufstehen können. Und ich kam schnell auf die Kunst. Sie geht Wege, mit denen nicht das ersetzt wird, was fehlt, aber die doch in die Zukunft weisen. Die entscheidende Initiative ging von der früheren US-Botschafterin in Frankreich, Jane Hartley, aus. Als Botschafterin war ich bewegt, zu erleben, dass nach den Terroranschlägen Millionen US-Bürger ihre Anteilnahme für das französische Volk ausdrückten, dass diese furchtbare Zeit so tapfer und bewunderungswürdig durchstand. Ich wollte diese amerikanische Anteilnahme sichtbar machen und ich wollte auch Frankreich etwas zurückgeben. Jane Hartley war es auch, die Jeff Koons ins Gespräch brachte und dann begann, Geldgeber für das Projekt zu suchen. Finanziert wurde es allein aus Spendengeldern von Unternehmen und Einzelpersonen, vor allem aus den USA, aber auch aus Frankreich. Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, dankte allen Beteiligten mit ausführlichen Worten und fand für den Streit rund um den Tulpenstrauß eine Art diplomatische Einfriedung.
Un tel cadeau venant de nos amis américains.
Ein solches Geschenk unserer amerikanischen Freunde, es ist für mich ein starkes Zeichen. Aber wir sind in Paris. Paris liebt die Freiheit, die Kunst, liebt leidenschaftlich auch die Kontroverse. Und so ist auch dieses Projekt den Weg gegangen, den alle großen Projekte hier durchlaufen mussten, vom Eiffelturm bis zur Pyramide des Louvre, Projekte, die alle zunächst äußerst umstritten waren und doch längst eine Spur in unseren Herzen hinterlassen haben und die sich an zukünftige Generationen wenden.
Qui s'adresse aux générations futures.
Doch auch die heutigen Generationen werden ihre Freude haben. Als Hintergrund für Selfies gilt der Tulpenstrauß des Jeff Koons schon jetzt als grandios.
Auch das eine Qualität. Jürgen König berichtete von der Enthüllung des Pariser Tulpenstraußes von Jeff Koons. Und jetzt in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel blicken wir zuerst in die USA.
Ja, erst die Ostküste, jetzt auch die Westküste. Nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung ist der Sänger Placido Domingo auch als Chef der Oper in Los Angeles zurückgetreten. Zuvor hatte er bereits die New Yorker Metropolitan Opera verlassen. Er tue dies mit schwerem Herzen, ließ Domingo mitteilen, aber angesichts der jüngsten Anschuldigungen gegen ihn sei dieser Schritt im besten Interesse für das Opernhaus. Mehrere Sängerinnen hatten Domingo teils länger zurückliegende Übergriffe vorgeworfen. Nach ersten Medienberichten Mitte August hatte der spanische Sänger diese Vorwürfe zurückgewiesen. Einige Opernhäuser und Orchester, darunter auch die Häuser in Philadelphia, San Francisco und Dallas, sagten Auftritte Domingos ab. Andere, vor allem in Europa, halten jedoch weiter an dem Weltstar fest. So soll Domingo Ende November in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten, außerdem kurz vor Weihnachten in Köln.
Ladies and gentlemen, we move on to the Banksy, the devolved parliament, lot number 28. Here at 8 million 5 and selling, fair warning now, for 8 million 500,000 pounds. Emma, congratulations.
Manchmal bestimmt nicht die Größe oder das Alter oder die Qualität den Preis eines Kunstwerks, sondern ganz banal die Politik. So auch gestern Abend im Auktionshaus Sotheby's in London, wo diese Töne aufgenommen wurden. Dort kam eines der seltenen Ölgemälde auf Leinwand des britischen Künstlers Banksy unter den Hammer, der ja sonst eher für seine Werke auf Häuserwänden bekannt ist. Das 2,5 x 4 Meter große Bild zeigt das britische Unterhaus mit Affen, die anstelle der Abgeordneten die Bänke bevölkern. Mit Blick auf den Brexit und die wilden Debatten im britischen Parlament kann dieses Bild ganz neu gedeutet werden. Auf 1,5 Millionen Pfund war das Gemälde geschätzt worden. Für 9,9 Millionen wurde es nun ersteigert. Von wem ist nicht bekannt. Im sächsischen Zwickau haben Unbekannte den Gedenkbaum zur Erinnerung an das erste Mordopfer des NSU abgesägt. Die kleine Eiche war erst vor knapp einem Monat gepflanzt worden und sollte an den Blumenhändler Enver Şimşek erinnern, den die Terrorzelle im Jahr 2000 erschossen hatte. Wegen der Zerstörung ermittelt der Staatsschutz. Regierungssprecher Steffen Seibert nannte die Tat bestürzend. Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeis sprach von Intoleranz, mangelndem Demokratieverständnis und von Verachtung gegenüber Terroropfern und deren Angehörigen.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Innenminister Horst Seehofer ist auf Reisen. Nach seinem Türkei-Besuch ist er mittlerweile zu Gesprächen in Athen eingetroffen. Das ist gleich ein Thema in den Informationen am Abend. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Maria Elmenreich.